Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter, Zukunftsweiser, Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe Semester um Semester das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen zu organisieren, zu moderieren. Ich möchte an der Stelle aber, weil es der letzte Abend ist, auch mal sagen, dass das ja nicht nur an mir allein hängt. Das ist der Beitrag der Studiengänge Kommunikationsdesign zum Studium Generale an dieser Hochschule. Und da wirken dann schon noch mehr Leute mit. Ich glaube, ein paar sitzen auch da. Die Studiengangsreferentin Frau Schröm, die auch einen Vortrag in der Reihe gehalten hat, die mischt da fleißig mit und organisiert und schickt verzweifelt dem Südkurier immer Meldungen in der Hoffnung, dass er tatsächlich dann auch mal eine bringt. Werden diese Reihen, wie Sie ja wissen, in Ton dokumentiert. Und da sitzt dann immer eine wissenschaftliche Hilfskraft, und das ist der Stefan Klär, der das aufnimmt und dann auch bis, sagen wir mal, die ersten Wochen des nächsten Semesters so schneidet und aufbereitet, dass Sie das dann tatsächlich abrufen können, falls Sie das noch nicht wissen sollten. Die Vortragsreihen werden in Ton dokumentiert. Und Sie können die dann im Nachgang als Audiodateien herunterladen. Und inzwischen haben wir da so rund 170 Vorträge online stehen. Und ich füge dann an dieser Stelle immer gerne den Satz hinzu, das hat keine deutsche Universität. Und Sie merken, auch unser eins an einer kleinen Fachhochschule hat so seine Eitelkeiten. Also, vielleicht mögen Sie sich das mal im Nachgang anhören. Und zu diesen Vortragsreihen werden ja immer Plakate gemacht und Handzettel gemacht. Das macht mein Kollege, der Professor Brian Switzer. Und der hat diesmal eine Illustration verwandt, die der Kollege, der Professor Thilo Rothacker gemacht hat. Diese Zettel sind zwar jetzt obsolet, weil das Semester vorbei ist, aber sollten Sie Interesse haben, diese Tondateien im Nachgang sich mal anzuhören, hier drauf steht, wo Sie die finden. Und von daher lasse ich hier einfach mal den letzten Schwung dieser Zettel liegen. Falls Sie beim Rausgehen sich da was mitnehmen wollen, bitte gern. Zum Abschluss dieser Reihe darf ich selber in diese Bütt treten und Ihnen was erzählen, vielleicht um dem Spiel, dem Tradiierten gerecht zu werden. Ganz kurz ein paar Sätze zu meiner Person. Ich bin schon gesagt, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik. Und an dieser Stelle bietet es sich auch immer an zu sagen, es gibt nur einen in Deutschland, der das lehrt, und der steht vor Ihnen. Es ist in der Tat so, dass diese Fächer bei uns als Lehr- und Forschungsgebiete an den Hochschulen, schönen guten Abend, keine Tradition und Lobby haben, was ein bisschen schade ist. Im angelsächsischen Raum ist das deutlich anders. Ich habe Philosophie studiert, Germanistik, etwas Politikwissenschaften und in Philosophie promoviert mit einer medientheoretischen Arbeit. Habe als Journalist, Redakteur, Autor, Publizist gearbeitet, den Redakteursberuf gelernt, und offenbar hat der auch ein bisschen dazu geführt, dass ich diese Stelle hier irgendwann mal antreten durfte. So viel zu meiner Person. Heute Abend haben wir noch einen Außenseiter, na, das habe ich gut gemacht, einen Außenseiter auf dem Programm, und mit dem hätten wir eigentlich auch die Reihe anfangen können, weil er ganz weit vorne in der Geschichte steht. Die Rede ist von Sokrates, und ich möchte Ihnen heute Abend Sokrates als ein Modell oder das Modell des Intellektuellen vorstellen. Beginnen wir mit einem Zitat. Es war ihm etwas eingefallen, und er stand nachsinnend darüber von morgens an auf einer Stelle. Und da es ihm nicht voranging mit dem Nachsinnen, ließ er nicht nach, sondern blieb immer forschend stehen. Nun wurde es Mittag, und die Leute merkten es und erzählten verwundert einer dem anderen, dass Sokrates vom Morgen an über etwas nachsinnend dastände. Endlich, als es Abend war und man gespeist hatte, trugen einige Ionier, denn damals war es Sommer, ihre Schlafdecken hinaus, teils um im Kühlen zu schlafen, teils um auf ihn Acht zu geben, ob er auch die Nacht über da stehen bleiben würde. Und er blieb stehen, bis es Morgen ward und die Sonne aufging. Dann verrichtete er noch sein Gebet an die Sonne und ging fort. Diese Szene finden Sie in Platons Symposium festgehalten. Da verharrt einer, steht stocksteif, starr, ist nicht ansprechbar, reagiert auf nichts, unheimlich düster nach innen gekehrt. Sokrates denkt und hört damit nicht auf. Von einem bis zum nächsten Morgen steht er da, wie aus Stein gehauen, er, der Steinmetz und Bildhauer, spricht nichts, regt sich nicht. Litt er an einer Kataplexie, wie Mediziner eine Schockstarre, eine Schrecklähmung heute noch in Anlehnung an das Griechische nennen? Was auch immer es war, es ist ein Beispiel für das, was kennzeichnend war für diesen Menschen namens Sokrates. Er war eigenartig, legte ein sonderbares Verhalten an den Tag. Er scherte sich nicht darum, was die anderen dachten, und damit irritierte er seine Mitmenschen. So sehr, dass seine Athener ihn schlussendlich in einem spektakulären Prozess zum Tode verurteilten. Die Wurzeln dieser Irritation werden im Folgenden ausgegraben. Sie sind mir Anlass, in Sokrates einen Typus zu sehen, den Typus des Intellektuellen. Um dahin zu kommen, werden wir uns über die Person Sokrates aufklären, dann seine Methode beleuchten, sie in Verbindung bringen mit dem Intellektuellen, diesen Begriff erkunden und schauen, ob die Zeiten gut stehen für solche Figuren. Nun denn, was wissen wir von der historischen Person Sokrates? Letztlich nicht viel, denn die Quellenlage ist kritisch. Er selbst scheint keine Zeile geschrieben zu haben. Wir verfügen also über keine Werke des Sokrates, sondern nur über Informationen aus zweiter Hand. Unter den zeitgenössischen Zeugnissen stammen die wichtigsten und meisten von seinem Schüler Platon, ein paar von seinem Bewunderer Xenophon. Aristophanes hat Sokrates in der Komödie Die Wolken verspottet. Später schreibt Aristoteles ihm Aussagen zu, und der erste Philosophiehistoriker der Antike, Diogenes Laertius, hat in seinem Kompendium Leben und Meinungen berühmter Philosophen einige Seiten mit herrlichen Anekdoten über Sokrates und mit Sentenzen von Sokrates gefüllt. Rund 600 Jahre nach Sokrates Tod. Das umfassendste Bild von Sokrates zeichnet also sein Schüler Platon, der Sokrates in einer Reihe von Dialogen auftreten lässt. Haben diese Dialoge dokumentarischen Charakter? Halten Sie wortgetreu fest, was Sokrates und seine Gesprächspartner gesagt haben? Sicher nicht. Platon ist ein gewiefter Autor, der schriftstellerische Mittel einsetzt, um die von ihm beabsichtigten Wirkungen zu erzielen. In den frühen Dialogen Platons tritt uns ein anderer Sokrates entgegen als der in den späten. Je älter Platon wurde, desto mehr setzt er Sokrates als Figur ein, der er seine eigenen Überzeugungen in den Mund legt. Was also wissen wir von der historischen Person Sokrates? Bei aller Vorsicht gegenüber den Quellen scheint das eine und andere gesichert. Sokrates wurde wohl im Jahre 469 vor Christus in Athen geboren. Sein Vater Sophrosnikos war Bildhauer, seine Mutter Phainarete war Hebamme. Sokrates lernte das Handwerk seines Vaters, wurde Bildhauer und Steinmetz. Ob er dieses Handwerk Zeit seines Lebens ausübte, ist fraglich. Denn Sokrates widmete sich in seiner zweiten Lebenshälfte auf den öffentlichen Plätzen und Straßen Athens einer Lehrtätigkeit, durch die er berühmt wurde und sich den Ruf eines Weisen erwarb. Dabei übte Sokrates im übertragenen Sinne die Tätigkeit seiner Mutter aus. Er wurde Hebamme für die Jugend und für Erwachsene. Mit diesem Bild umschrieb er selbst sein Tun. Zitat: Von meiner Hebammenkunst nun gilt im Übrigen alles, was von der ihrigen, der Mutter. Meine Kunst unterscheidet sich aber dadurch, dass sie Männern Geburtshilfe leistet und nicht Frauen und dass sie für ihre gebärenden Seelen Sorge trägt und nicht für Leiber. Über das Äußere des Sokrates wird wenig Schmeichelhaftes berichtet. und antike Statuen greifen diese Kennzeichen auf. Dicker Schädel mit hoher Stirn, zur Glatze tendierend, volle bis wulstige Lippen, platte, breite Nase, weit auseinanderstehende Augen, dichter, langer Zottelbart. Er soll einen stattlichen Bauch gehabt haben, den er wohl durch Tanzen zu schmälern suchte. Ob er nun als Tänzer elegant gewirkt haben mag oder nicht, in den zeitgenössischen Beschreibungen macht Sokrates einen eher behäbigen, plumpen Eindruck, wirkt wie ein Bauer oder ein Handwerker. Aus seiner Biografie ist noch bekannt, dass Sokrates mit seiner Frau Xantippe drei Söhne hatte und dass er wahrscheinlich, als der Staat infolge eines Krieges wegen des Kindermangels Polygamie vorschrieb, noch eine zweite Frau gehabt hatte. Xantippes Name jedenfalls muss noch heute herhalten, gilt es ein böses, zänkisches Weib zu benennen. Doch tut man der Xantippe damit wohl Unrecht. Wenn sie hin und wieder mit ihrem Mann schimpfte, so war das durchaus verständlich. Sokrates achtete nicht auf äußere Dinge im Leben. Er vernachlässigte Familie und Haus, lief ärmlich gekleidet und oft barfuß herum. In unseren Tagen würde man Sokrates einen Konsumverweigerer nennen können. Als er über den Athener Markt mit seinem üppigen Warenangebot lief, und im Übrigen, der war damals sehr üppig, dieser Markt, gibt es sehr schöne Darstellungen über die antike Kulinarik. Da reibt man sich die Augen, was die alles schon so auf ihren Märkten anboten. Also als er über diesen Markt ging, rief er: Wie zahlreich sind doch die Dinge, deren ich nicht bedarf. So überliefert das Diogenes Laertius und weiß auch die Gründe zitieren, die Sokrates zu dieser Haltung bewegten. Zitat: Wer am wenigsten bedarf, ist den Göttern am nächsten. Sokrates führte ein materiell bescheidenes Leben, legte keinen Wert auf Luxus, lehnte üppige Geschenke ab, die man ihm darbot. Er lebte in der Regel maßhaltend, hielt sich bei den damals üblichen homoerotischen Verbindungen zwischen Männern und Jünglingen weitgehend zurück, ebenso bei Speisen und Getränken, konnte aber, wenn es darauf ankam, bei einem Gelage alle Anwesenden unter den Tisch trinken, ohne selbst irgendein Anzeichen von Trunkenheit an den Tag zu legen. Da er sich auf den öffentlichen Plätzen Athens seine Zeit mit Diskussionen über philosophische Fragen vertrieb, hatte er in seinem Beruf keine Ambitionen. Ein Mann mit dieser Einstellung machte es einer Hausfrau und Mutter wie Xantippe bestimmt nicht leicht. Sokrates stand in dem Ruf eines Nichtstuers, eines Müßiggängers und Schwätzers. Zugleich aber wird seine hohe Selbstbeherrschung und sein Gleichmut auch in den Berichten hervorgehoben, die es über seine Soldatenzeit gibt. Er hat auf Seiten seiner Heimatstadt Athen an mehreren Feldzügen teilgenommen. Seine Tapferkeit überragte die aller anderen Soldaten. Wiederum Diogenes Laertius überliefert: Er machte den Feldzug nach Amphipolis mit und in der Schlacht bei Delion rettete er dem Xenophon, der vom Pferd gefallen war, durch sein Beispringen das Leben. Auch schritt er beim Rückzug inmitten der wilden Flucht aller Athener ganz gelassen einher, ruhig sich umblickend und zur Abwehr bereit, falls einer an ihn sich heranwagte. In einer anderen Anekdote wird berichtet, dass bei einem weiteren Feldzug alle schon weg waren, er alleine dastand, die Spartaner um ihn stehen und sich nicht an ihn herantrauen, weil er sie mit einem ganz grimmigen Blick anguckt. Also ich glaube, es ist womöglich fürs Leben gut, einen grimmigen Blick zu trainieren. Auch wird erzählt, dass er als Soldat große Strapazen gleichmütig ertragen habe. Bei einem Marsch im Winter, als seine Kameraden sich gegen die Kälte dick einwickelten und Schuhe trugen, ging Sokrates daher wie stets, leicht bekleidet und barfuß. Nicht nur als Soldat diente Sokrates seiner Stadt, als Bürger Athens nahm er am politischen Leben teil und übernahm die öffentlichen Ämter, die ihm, wie es damals üblich war, per Rotation oder Los zufielen. So war er eine Zeit lang als Prytane tätig. Die Prytanen, die wir heutzutage Ratsherren nennen würden, bildeten eine Art Magistrat, einen Stadtrat in Athen. In diesem Amt bewies Sokrates Tapferkeit sowie Gerechtigkeit. Nach einer verlorenen Seeschlacht forderte das Volk den Tod von 10 Heerführern. Da dieses Begehren gesetzeswidrig war, widersetzte sich Sokrates als einziger dem Todesurteil. Und darin ließ er sich auch nicht durch den Volkszorn erschüttern, der gegen ihn entbrannte. Ein anderes Mal wollten Tyrannen Sokrates und 4 weitere Männer zwingen, einen Mord auszuführen. Sokrates machte nicht mit, obgleich das ihn selbst in Lebensgefahr brachte. Weswegen Sokrates aber vor allem anderen gerühmt wurde, weswegen er nie in Vergessenheit geriet und weswegen er schließlich unsterblich wurde, ist sein Tod. Sokrates war 70 Jahre alt, als man ihn vor Gericht stellte und am Ende eines Schauprozesses zum Tode verurteilte. Womöglich sogar im Wortlaut hat Xenophon die Anklage in seinen Erinnerungen festgehalten. Sokrates handelt erstens gesetzwidrig, da er nicht an die Götter glaubt, die der Staat anerkennt, sondern andere Gottheiten einführt. Er handelt zweitens gesetzwidrig, da er die Jünglinge verdirbt. Soweit die Anklage. Über die Hintergründe dieser Anklageerhebung kann man nur Vermutungen anstellen. Wahrscheinlich spielen auch politische Motive eine Rolle, denn manche Sokrates-Anhänger waren Gegner der Demokratie, wie Alkibiades, Kritias oder Charmides. Sie hatten während des Peloponnesischen Krieges der Stadt Athen geschadet, weil sie mit dem Erzfeind Sparta konspiriert hatten. Doch ausschlaggebend, so erscheint es jedenfalls aus der heutigen Sicht der Dinge, war wohl etwas anderes für die Anklageerhebung gewesen. Sokrates selbst, er als Person. Wie sagte er über sich? Unergründlich bin ich und ich bringe es dahin, dass die Menschen nicht mehr weiter wissen. Er muss die Athener mit seinem Verhalten so sehr befremdet, irritiert und mit seiner Ironie oft sogar brüskiert haben, dass sie ihn einfach loshaben wollten. Und damit kommen wir zum nächsten Kapitel, die Methode des Sokrates. Was kennzeichnet Sokrates' Methode? Wie sich Sokrates vor dem Gericht, das aus 500 Richtern bestand, verteidigt hatte, das hat Platon in der berühmten Apologie festgehalten. Und es gibt ein gutes Beispiel dafür ab, wie Sokrates methodisch vorging. Diese Verteidigungsrede des Sokrates ist ein wichtiges und nach Ansicht vieler Forscher wahrscheinlich wortgetreues Dokument über diesen Mann. Und es ist einer der faszinierendsten Texte der europäischen Geistesgeschichte. Karl Popper, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, schrieb darüber: Ich vermute, dass die Apologie historisch echt ist, dass sie im Großen und Ganzen ein getreuer Bericht von dem ist, was Sokrates vor dem athenischen Gerichtshof sagte. Ich bewundere sie. Hier spricht ein Mann, bescheiden, mit Selbstironie und furchtlos. Und seine Verteidigung ist sehr einfach. Er betont, dass er sich seiner intellektuellen Grenzen bewusst ist, dass er nicht weise ist, außer vielleicht darin, dass er weiß, wie wenig er weiß, dass er selbstkritisch ist und ein Kritiker jedes hochtrabenden Jargons, vor allem aber ein Freund seiner Mitmenschen und ein loyaler Bürger des athenischen Staates. Das ist nicht eine Verteidigung des Sokrates, es ist in meinen Augen auch eine eindrucksvolle Verteidigung der Philosophie. Soweit Karl Popper. In seiner Verteidigung widerlegte Sokrates systematisch die Vorwürfe der Ankläger. Doch das tat er in einer für seine Mitbürger womöglich so provokanten Weise, dass die Richter ihn trotzdem schuldig sprachen. Aber schauen wir uns das im Detail ein wenig an. Der Vorwurf der Einführung neuer Götter bezog sich darauf, dass Sokrates des Öfteren von einem Daimonion erzählte, dessen Stimme zu ihm sprach. Er sagt: Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an gestehen, eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will. Zugeredet aber hat sie mir nie. Übersetzen kann man das Wort Daimonion mit Gottheit oder Dämon. Das Wort Dämon war für die Griechen nicht, wie für uns heute, mit etwas Bösem, Dämonischem verbunden. Im Laufe der Geschichte haben die Sokrates-Interpreten allerlei Deutungen für das Daimonion entwickelt, für diese Stimme, die zu Sokrates sprach. Für einen war es eine Gehörhalluzination, für die anderen ein Beleg dafür, dass Sokrates ein Heiliger war. Wann sprach denn dieses Daimonion zu ihm? Sokrates: Oft in großen Kleinigkeiten widerstand es mir. Zum Beispiel, als er nach einem Gespräch gerade von einem Platz aufbrechen wollte. Das Daimonion meldete sich, er blieb, und da kamen dann einige Anhänger von ihm, und Sokrates konnte mit ihnen nach Herzenslust weiter diskutieren. Was Sokrates sein Daimonion nannte, würden wir vielleicht heute mit innerer Stimme oder Intuition bezeichnen. Die Anklage, Sokrates führe neue Gottheiten ein, erscheint uns jedenfalls an den Haaren herbeigezogen. Zumal Sokrates durchaus ein gläubiger Mensch war. An vielen Stellen finden wir Hinweise darauf, dass er zu den Göttern gebetet oder ihnen Opfer gebracht hat. Der zweite Anklagepunkt, in dem behauptet wurde, Sokrates verderbe die Jünglinge, hat etwas mit dem bis heute viel zitierten Satz »Ich weiß, dass ich nichts weiß« zu tun. Auf den tieferen Sinn dieses Satzes baute Sokrates nämlich seine Verteidigung auf. Das Orakel in Delphi hatte verkündet, Sokrates sei der weiseste Mann von allen. War das wirklich so? Sokrates wollte es nicht glauben. So beschloss er, das Gegenteil zu beweisen, indem er jemanden fand, der weiser war als er selbst. Er machte sich also auf die Suche und sprach mit Staatsmännern, Dichtern und Handwerkern. Und von diesen Gesprächen berichtete er vor dem Gericht, zum Beispiel darüber, wie es ihm bei dem Staatsmann erging. Im Gespräch mit ihm schien mir dieser Mann zwar vielen anderen Menschen und am meisten sich selbst sehr weise vorzukommen, es zu sein aber nicht. Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen, er glaubte zwar weise zu sein, wäre es aber nicht. Wodurch ich dann ihm selbst verhasst ward und vielen der Anwesenden. Indem ich also fortging, gedachte ich bei mir selbst, als dieser Mann bin ich nun freilich weiser. Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges oder Sonderliches wissen. Allein dieser meint etwas zu wissen, obwohl er nicht weiß. Ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Ich scheine also um dieses Wenige doch weiser zu sein als er, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen. Hierauf ging ich dann zu einem anderen von den für noch weiser als jener geltenden, und es dünkte mich eben dasselbe, und ich wurde dadurch auch ihm und vielen anderen verhasst. Ähnlich wie bei diesem Politiker erging es Sokrates bei den Dichtern und bei den Handwerkern. Alle überschätzten ihr eigenes Wissen. Und Sokrates kam zu dem Schluss, dass das Orakel recht hatte. Er war weiser, weil er sich richtig einzuschätzen wusste. Worin bestand genau die Weisheit des Sokrates? Über den Eingang zum Apollontempel in Delphi, in dem die Pythia ihre berühmten Orakelsprüche sagte, war der Satz gemeißelt: Erkenne dich selbst. Sokrates Weisheit bestand darin, dass er sich selbst erkannt hatte. Als Mittel zur Selbsterkenntnis hatte sich Sokrates des Logos bedient. Heute würden wir für Logos vielleicht Vernunft setzen. Zu Sokrates Zeiten bezeichnete Logos das Sprechen und das Denken. Mit dem Logos wird etwas sprachlich und gedanklich bestimmt. Der Logos, die Vernunft, diente dem Sokrates also zur Selbsterkenntnis und bestimmte sein Handeln. So sagte er noch kurz vor seinem Tod: Denn nicht nur jetzt, sondern schon immer habe ich ja das an mir, dass ich nichts anderem von mir gehorche als dem Satz, der sich mir bei der Untersuchung als der Beste zeigt. Der strengen Prüfung des Logos unterzog Sokrates all seine Handlungen und Überzeugungen, wie auch die der anderen. Und das genau war in jener Zeit neu, befremdend und hat womöglich den Menschen Angst gemacht. In welch einer Welt lebten denn Sokrates und seine Zeitgenossen? Die Welt der Griechen war im 5. Jahrhundert vor Christus von starken Wandeln gekennzeichnet. Nachdem die Vormachtstellung der Perser im kleinasiatischen Raum erfolgreich abgebaut worden war, begann insbesondere für Athen eine Blütezeit. Der Handel florierte, kulturelle Leistungen wurden erbracht, die Jahrhunderte bis hin zur Gegenwart überdauert haben. Zwischen dem 21. und dem 38. Lebensjahr des Sokrates, also von 448 bis 431 vor Christus, herrscht weitgehend Frieden für die athenische Demokratie. Diese Jahre werden das Zeitalter des Perikles genannt. Dieser Staatsmann wurde immer wieder in das höchste Amt der athenischen Demokratie, das des Strategen, gewählt. Interessant, ne? Höchstes Amt gebührt dem Strategen. Wenn wir von Demokratie in Athen sprechen, so dürfen wir damit nicht die heutigen Vorstellungen eines Staates nach westlichem Muster verbinden. Demokratie damals hieß Demokratie der Bürger. Nur wer die Bürgerrechte besaß, nahm am demokratischen Prozess teil. Bürger waren alle freien und erwachsenen Männer. Sie stellten nur den kleineren Teil der Gesamtbevölkerung. Neben ihren Frauen und Kindern kam eine Großzahl von Sklaven hinzu. Schätzungen zufolge gab es etwa 40.000 Bürger, von denen sollen alleine 6.000 als Richter bei den Volksgerichten mitgewirkt haben. Dass die Bürger sich so ausgiebig den Amtsgeschäften widmen konnten, lag wohl daran, dass die Sklaven, die unteren Stände und nicht zuletzt die Frauen Sorge für die alltäglichen Bedürfnisse getragen haben. In jenen Jahren erreichte Athen eine kulturelle Höchstphase. So wurden beispielsweise die großen Tragödien von Sophokles und Euripides aufgeführt und die Akropolis gebaut. Athen genoss eine Vorrangstellung im Mittelmeerraum. Die Stadt lockte Fremde an und kam insbesondere über den Seehandel mit vielen anderen Kulturen in Kontakt. Doch von 431 bis 404 vor Christus währte der Peloponnesische Krieg, an dem Sokrates als Soldat in verschiedenen Schlachten teilnahm. Die zahlreichen Verwicklungen, Wirrungen und Irrungen in den Kämpfen zwischen den griechischen Klein- und Stadtstaaten hatten letztlich zur Folge, dass die Hauptgegner, Athen und Sparta, beide geschwächt aus diesen Jahren hervorgingen. In seinem letzten Lebensabschnitt erlebte Sokrates den beginnenden politischen Niedergang Athens. Wie werden sich die Athener ob all dieser kulturellen und politischen Veränderungen und Wandlungen wohl damals gefühlt haben? Womöglich spürten sie, dass das, was an dem einen Tag noch Bestand hatte und für richtig gehalten wurde, schon am folgenden überworfen sein konnte. Und vielleicht mag solch ein Lebensgefühl, den Sokrates dazu gebracht haben, den Satz zu äußern, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn nämlich alles Alte, alles Gewöhnte ins Rutschen gerät, wenn all die herkömmlichen Weisheiten und Rezepte nicht mehr greifen und nicht mehr sicher sind, wie soll dann das eigene Wissen sicher sein? Wie können wir dann wissen, ob unsere Überzeugungen und Werte richtig sind und ob wir sie richtig definieren? Aber die Menschen um Sokrates gingen mit ihren Überzeugungen nicht viel anders um, als die Menschen das heutzutage auch noch gerne tun. Sie waren sich ihrer Sache sicher, sie waren sich ihrer Sache allzu sicher. Sokrates gelang es immer wieder, sie zu verunsichern, sie zu irritieren. Viele, die ihm begegneten, wussten nicht recht, woran sie mit ihm waren. Stets verwickelte Sokrates Passanten, die er auf der Straße oder auf dem Marktplatz traf, in Gespräche. Mit einer geschickten Fragetechnik entlockte er ihnen Definitionen von den Begriffen, die damals in Athen hochgehalten wurden, wie Tugend, Tapferkeit, Gerechtigkeit. Die Leute meinten, sie wüssten, was diese Worte bedeuteten. Doch was immer sie auch angaben, Sokrates widerlegte sie und zeigte, dass ihre Definitionen falsch oder widersprüchlich oder nur zum Teil richtig waren. Erich Kästner schrieb ein Gedicht auf die Fragelust des Philosophen Sokrates, nennt dieses Gedicht Sokrates zugeeignet. Und es lautet, es ist schon so, die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht. Denkt an die Frage jenes Kindes, was tut der Wind, wenn er nicht weht? Sokrates diskutierte einmal mit dem Feldherrn Laches über die Tapferkeit und fragte den kriegserfahrenen Mann, was Tapferkeit denn wohl sei. Zuerst meinte Laches, Tapferkeit sei, wenn jemand standhaft die Feinde abwehrt und nicht flieht. Den findet Sokrates zwar auch tapfer, aber das allein könne die Tapferkeit nicht vollständig beschreiben, denn schließlich kämpften die Skythen oft mittels einer taktischen Flucht. Und die Reiter hielten ja nicht stand, sondern sprengten hin und her. Sokrates wollte also nicht wissen, wer im Fußvolk tapfer oder im Kriege überhaupt tapfer sei, sondern in allen Lebenslagen. Sokrates zielte auf das Allgemeine ab, das den Begriff Tapferkeit und seinen Oberbegriff Tugend in allen Situationen bestimmt. Laches bietet noch weitere Definitionen an, aber durch Sokrates Hinterfragen und Prüfen zeigt sich jedes Mal, dass all diese Definitionen Mängel haben. Das Gespräch endete, wie so viele sokratische Dialoge, in einer Aporie, in der Unmöglichkeit, eine philosophische Frage zu beantworten, ein philosophisches Problem zu lösen. Trotzdem war das für Laches und die anderen Beteiligten kein Grund zu resignieren. Im Gegenteil, sie wollten sich mit Sokrates bald wieder treffen, um der Frage nach der Tapferkeit und der Tugend erneut nachzugehen. Denn schließlich ging es ihnen um die Erziehung der Jünglinge. Denen sollte ja tapferes und tugendhaftes Handeln beigebracht werden. Wie sollte das aber geschehen, wenn man selbst nicht sagen konnte, was das ist? Obgleich sie alle selbst als tapfere Männer angesehen wurden, waren sie nicht in der Lage, angemessen die Tapferkeit zu bestimmen. Dies hatte Sokrates ihnen bewusst gemacht. Und indem Sokrates den Menschen ihre Unwissenheit bewusst machte, erreichte er genau das, worauf es ihnen ankam. Er brachte ihre Selbsterkenntnis und Selbstprüfung auf den Weg und verdeutlichte ihnen, dass ihr Wissen oft nur eingebildet und nicht sicher ist. Dadurch brachte Sokrates viele gegen sich auf. Die Philosophen vor Sokrates, die wir folgerichtig die Vorsokratiker nennen, hatten sich mit Naturphilosophie befasst, haben über die Elemente, die Atome und den Kosmos Spekulationen angestellt. Mit Sokrates kam eine entscheidende Wende. Mit ihm veränderten sich die Fragen, mit denen sich die Philosophie beschäftigte. Der römische Konsul, Philosoph und Rhetoriker Marcus Tullius Cicero schrieb im 1. Jahrhundert vor Christus: Sokrates hat als erster die Philosophie vom Himmel heruntergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hineingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Bösen zu forschen. Seine vielfache Art des Diskutierens, die Verschiedenheit der Probleme und Größe des Geistes ist durch die Erinnerung und die Bücher Platons festgehalten worden und hat mehrere Arten von Philosophen mit verschiedenen Meinungen hervorgebracht. Wir haben davon vor allem dies übernommen, was auch Sokrates, wie wir glaubten, angewandt hat, dass wir unsere eigene Meinung zurückhielten, die anderen aber von ihrem Irrtum befreiten und bei jeder Untersuchung fragten, was der Wahrheit am nächsten käme. Soweit Cicero. Sokrates hat also die Philosophie dazu gebracht, sich dem menschlichen Leben zuzuwenden, was seither die ureigenste Aufgabe der Ethik und der Politik ist. Er hat sich der Methode der Kritik bedient, hat mittels logischer Prüfung die Vorurteile der Menschen hinterfragt und ihnen vor Augen geführt, wie brüchig all ihre Gewissheiten, wie wenig absolut und sicher ihre Wahrheiten sind. Welche Methode hat er dabei angewendet? Er hat die richtigen Fragen gestellt und hat Argumente geprüft, hat sich auseinandergesetzt mit den Gedanken seiner Mitbürger, hat ihre Ideen so ernst genommen, dass sie unter der Beweiskraft seiner Kritik zerstoben. Er beteuerte, dass ein Leben ohne Selbsterforschung gar nicht verdient, gelebt zu werden. Aber wenn wir uns selbst prüften, streng und scharfsinnig wie Sokrates, sich und andere, wohin würde uns das führen? Vielleicht an die Grenzen unseres Denkens. Vielleicht würden wir merken, wie wenig wir wissen und vor allem, wie wenig wir wissen können. Mit seiner Vorgehensweise der Selbsterforschung, dem radikalen Hinterfragen und der Kritik, hat Sokrates ein Modell abgegeben, das Modell des Intellektuellen. Und das soll uns in unserem nächsten Kapitel beschäftigen und näher betrachtet werden. Der Intellektuelle als Nachfolger des Sokrates. Der Begriff Intellektueller hat durch die Zeiten keine stabile, eindeutige Definition erhalten. Mein eigener Vorschlag, was unter einem Intellektuellen verstanden werden könnte, lehnt sich gleichwohl an viele Zuschreibungen an, die schon lange virulent sind. Die Kurzfassung lautet: Die Aufgabe des Intellektuellen ist es, Kritik zu üben an den Ideen, Gewissheiten und Verhältnissen seiner Zeit. Zuerst einmal sollte es einen Intellektuellen auszeichnen, dass er ein Selbstdenker ist, dass er also die Ideen anderer nicht ungeprüft, nicht unkritisch übernimmt, sondern sie nur dann sich zu eigen macht, wenn sie strenger Kritik standhalten. Dies wendet der Intellektuelle zuallererst auf seine eigenen Ideen an. Das gilt aber wohl auch für einen nachdenklichen Menschen, der nicht in eins fallen muss mit dem Intellektuellen. Ein nachdenklicher Mensch muss nicht zwingend ein Selbstdenker sein. Ein Intellektueller muss aber sicher nachdenklich sein, kritisch und in seinem Denken Eigenständigkeit entwickeln, die ihn zur Formulierung eigener Theorien führt. Theorien sind Modelle zur Erklärung dessen, was in der Welt vor sich geht, in Gänze oder, klüger, in Teilen. Präziser müsste man sagen, dass es sich nicht um Modelle zur Erklärung dessen handelt, was in der Welt vor sich geht. Es sind Erläuterungen, Beschreibungen, Erzählungen. Der Intellektuelle sucht nach Worten dafür, er spricht, er schreibt, er bemüht sich, unser Vokabular zu verbessern und über das zutreffender, angemessener zu reden, was in der Welt vor sich geht. Ein Intellektueller formuliert eigene Theorien, er verbessert also Vokabulare und er äußert sich. Und zwar nicht vorm Spiegel oder in einem kleinen Kreis, sondern er sucht die Öffentlichkeit. Er ist, im Unterschied zu dem Wirken, das einem Sokrates auf einer Agora, einem öffentlichen Platz, möglich war, der Intellektuelle ist ein Publizist. Denn die Öffentlichkeit ist seit langem nicht mehr auf dem Marktplatz allein und zuvorderst zu finden, sondern vornehmlich über das publizierte Wort. Somit stellt der Intellektuelle sich, seine Theorien, sein Vokabular der Kritik der anderen, und zwar nicht nur für den Moment des Gesprächs. Er äußert sich ja publizistisch, sprengt also den Rahmen des Gesprächs, was die Teilnehmerzahl, den Raum und sogar die Zeit betrifft. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Sokrates und einem seiner modernen Nachfahren. Das Medium, in dem der Intellektuelle sich äußert, ist ein anderes. Stabil aber bleibt, dass der Intellektuelle eine Öffentlichkeit sucht. Will er sie überzeugen, so muss er wohl ein gebildeter Mensch sein, muss wissen, woher die Ideen stammen, die in seiner Zeit virulent sind und wie sie zu kritisieren sind. Die Bildung hat für den Intellektuellen zweierlei Funktion. Sie schützt ihn davor, sich für origineller zu halten, als er ist, und sie hilft ihm dabei, seinen Dienst zu tun, nämlich Kritik zu üben. Zu diesem Dienst zählt, Bezüge zum Wissen seiner Zeit und zum Wissen früherer Zeiten zu schaffen, und aus diesem Wissen Ideen zu schöpfen für die eigene Zeit. Wodurch unterscheidet sich der Intellektuelle vom anderen, vom Nicht-Intellektuellen? In seinem Essay »Der Intellektuelle und der Andere« lässt der spanische Philosoph José Ortega y Gasset den Intellektuellen sich diese Frage stellen. Zitat: »Welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen dem Leben des anderen und dem meinen? Hier ist er. Der andere lebt in einer Welt, deren Dinge ein für alle Male sind, was sie zu sein scheinen. Er stellt sie nicht einmal zufällig in Frage. Gerade damit befasst er sich nicht, die Dinge in Frage zu stellen. Ja, er kennt diese Tätigkeit nicht einmal.« Soweit Ortega über den anderen, und sein Urteil wirkt auf uns wohl eher abschätzig. Das Verhältnis des Intellektuellen zu den Dingen skizziert José Ortega y Gasset so. Zitat: »Die Welt, die der Intellektuelle vorfindet, scheint ihm gerade dazu da zu sein, um von ihm in Frage gestellt zu werden. Die Dinge genügen ihm in ihrer Gegebenheit nicht, denn er lässt sie nicht auf sich beruhen. Vielmehr macht er sich flugs daran, sie zu analysieren, sie von innen zu beschauen, ihre Kehrseite zu suchen. Kurzum, er macht aus vermeintlichen Dingen Probleme. Auf den ersten Blick scheint er ein Zerstörer. Man sieht ihn einem Metzger vergleichbar, stets die Hände voll von den Eingeweiden der Dinge. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Intellektuelle kann nicht, auch wenn er wollte, im Hinblick auf die Dinge Egoist sein. Er macht aus ihnen ein Problem. Und das ist das höchste Kennzeichen der Liebe.« Sokrates und Ortega y Gasset trennen rund 2500 Jahre. Vom Hinterfragen lässt auch ein Philosoph des 20. Jahrhunderts offensichtlich nicht ab. Geht der Intellektuelle heute noch ein Risiko ein? Wenn er die Vorurteile seiner Zeit tatsächlich kritisch prüft und zu ihnen Gegenentwürfe formuliert, gar radikale Gegenentwürfe, dann kann ihm das an vielen Orten dieser Welt noch heute sehr schlecht bekommen. Wer von uns traute sich im Lager der Feinde des kritischen Wortes, im Lager der Feinde des freien Denkens und der Toleranz die Stimme zu erheben. Dazu gehörte intellektueller Mut. Unlängst hörte ich in einer Fernsehsendung den Kabarettisten Wilfried Spickler folgenden Witz erzählen, der diesen Mut in seiner ironischen Form zeigt, den Mut, sprachlich das Florett zu führen gegen die Grobiane und Idioten einer Zeit. Jetzt kommt der Witz. Kommt ein Blinder in eine Dorfkneipe in Mecklenburg-Vorpommern und sagt, hey Leute, ich kenne einen super Neonazi-Witz. Haut ihm sein Sitznachbar die Pranke ins Kreuz und sagt, ich bin der Gauleiter der Nationalen Heimatfront Mecklenburg-Vorpommern. Neben mir sitzt der Rottenführer des Motorradclubs Erwin Rommel, auch bekannt als die Wüstenfüchse. Neben ihm sitzt der Schlagzeuger der Nazi-Punk-Band die Killerglatzen. Willst du deinen Witz immer noch erzählen? Sagt der Blinde, ach nee, ich habe keine Lust, den dreimal zu erklären. Ein Intellektueller muss sich nicht zwingend in die Rolle dieses Blinden begeben, aber dass Mut und Standhalten auch einem Intellektuellen abgefordert werden kann, dafür möchte ich ein Beispiel anführen. Sokrates bezahlte seine Zeitkritik das Festhalten an seinen Wertvorstellungen, seinen Widerwillen, sich anzupassen, schlussendlich mit dem Leben. Sokrates hätte im Übrigen den Schierlingsbecher, den Gifttrunk, nicht zu sich nehmen müssen. Zwischen der Verurteilung und der Vollstreckung des Urteils hätte er Zeit und Unterstützung gehabt, aus Athen zu fliehen. Das war ein gängiges Verfahren, mit dem man in solchen Fällen rechnete. Viele Todesurteile waren eigentlich Verbannungsurteile und sie wurden nicht zwingend vollstreckt. Sokrates hat das abgelehnt. Aus Respekt vor den Gesetzen, wie er sagte. Xantippe, die ihren Mann liebte, war verzweifelt, als sie sagte, du stirbst ungerechterweise, erwiderte er, wünschtest du etwa, dass ich gerechterweise stürbe? Solch einen Mann muss man aushalten können. Ne? Gehört zum Modell des Intellektuellen diese Konsequenz, für seine Überzeugung, für seine philosophische Haltung im Zweifelsfall auch sein Leben zu geben? Der in Bombay geborene britische Schriftsteller Salman Rushdie hat sich 1989 wegen seines wunderbaren Romanes Die satanischen Verse eine Fatwa des damaligen Staatschefs und geistlichen Führers des Irans, Ayatollah Khomeini, eingehandelt. Mit dem arabischen Wort Fatwa oder Fetwa wird, so weiß es der Fremdwörter Duden, das Rechtsgutachten des Muftis belegt, in dem festgestellt wird, ob eine Handlung mit den Grundsätzen des islamischen Rechts vereinbar ist. Salman Rushdie wurde zum Tode verurteilt, weil sein Roman, die satanischen Verse, angeblich gegen den Islam, gegen den Propheten und gegen den Koran sei. Bislang, und so soll es bitte bleiben, ist das Urteil nicht vollstreckt worden, obgleich Khomeini dazu alle Muslime aufgerufen hatte. Rushdie lebte über lange Jahre hinweg im Untergrund, hielt sich versteckt und führte ein geradezu irreales, abstruses Leben. Davon erzählt übrigens sein jüngstes, sehr lesenswertes Werk, seine Autobiografie namens Joseph Anton. Die Polizei, die den untergetauchten Autor Rushdie schützte, forderte ihn auf, sich einen Tarnnamen zuzulegen. Rushdie wählte Joseph Anton, eine Zusammensetzung der Vornamen seiner beiden Lieblingsschriftsteller, Joseph Conrad und Anton Tschechow. Salman Rushdie dürfen, ja müssen wir ohne Zweifel einen Intellektuellen nennen, gar einen von Weltrang. Die existenzielle Not, in die er gerät aufgrund seines Werkes, seiner Ideen, seines Vokabulars, hat zwar nicht, wie bei Sokrates, zu seiner physischen Vernichtung geführt, aber seine Leidenszeit währt seit rund 25 Jahren. So lang schon wird er mit dem Tod bedroht. Warum? Er hat einen Roman geschrieben, die satanischen Verse, in dem er sich spielerisch, kritisch, hinterfragend, bezugvoll, sprachvirtuos, fantasievoll und ironisch mit dem Islam und Mohammed befasst. Das wurde von Muslimen als blasphemisch ausgelegt. Es gab in muslimischen Ländern, aber auch in England, wo Rushdie lebt, Demonstrationen gegen den Roman, begleitet von Bücherverbrennungen. Auch in England. Nach der Fatwa wurden auf mehrere Übersetzer des Romans Anschläge verübt. Der japanische Übersetzer wurde erstochen, der norwegische Verleger niedergeschossen. Verehrte Damen, werte Herren, wie beantworten Sie folgende Frage? Wenn Rushdie geahnt hätte, dass sein Roman solche Folgen zeitigen würde, hätte er auf eine Veröffentlichung verzichten sollen? Was meinen Sie? Meinen Sie was? Meinen Sie nichts? Ich gebe Ihnen meine Antwort. Sie wollen antworten? Nicht verzichten sollen. Also Dostoevsky hätte das Werk zurückgezogen, wenn ein Mensch stirbt. Ja, der vorher zitierte Karl Popper hat übrigens aus einer Kindheit-Jugendserfahrung einen ähnlichen Schluss gezogen. Er war als ganz junger Mensch Kommunist, war an einer Demonstration beteiligt, an der die Wiener Polizei seine Kameraden, einige von ihnen, erschoss. Und das hat ihn sehr erschüttert und er hat später den Satz geprägt, der eigentlich ein sehr schöner Satz ist: Lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Gleichwohl, meine Antwort auf diese Frage lautet: Wer den Intoleranten in dieser Welt die Herrschaft überlässt, öffnet die Tür zu einer intoleranten Welt. Oder um einen Satz des Philosophen Theodor Wiesengrund Adorno auf diese Frage anzuwenden: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Hätte man die Konsequenzen der Veröffentlichung der satanischen Verse voraussehen können, so hätte man gleichwohl nicht auf ihre Veröffentlichung verzichten dürfen. Man hätte allerdings alle Anstrengungen unternehmen müssen, auch von Seiten des Staates Gefahren abzuwenden. Man hätte also für seine Werte selbstbewusst, überlegt und konsequent eintreten müssen. Zum Beispiel auch gegen den Staat Iran. Es wurde keine einzige Sanktion deshalb ausgeübt. Wegen den Versuchen, zur Atommacht zu werden, schon. Ja? Aber deshalb nicht. Wenn Sie, werte Damen und Herren, Rushdies Autobiografie lesen, erführen Sie, wie schnell die Diskussionen in der Öffentlichkeit eine andere Richtung nahmen. Der Vorwurf, er habe ja nur berühmt werden wollen, und die daraus abgeleitete Schlussfolgerung, er sei ja selbst schuld an seinem Schicksal, war noch eine der harmloseren Reaktionen. Dummerweise gab es solche Reaktionen nicht nur von Dummköpfen, sondern eben leider auch von Intellektuellen. Intellektuelle beschimpfen gerne Intellektuelle und Intellektuelle können zu Verrätern der Werte werden, die ihren Status begründen. Dagegen hilft nur eins: intellektuelle Bescheidenheit. Und genau sie hat Sokrates gelehrt. Auch wenn er seine Eitelkeiten pflegte, er gibt das Modell genau für intellektuelle Bescheidenheit ab, denn er verweist radikal auf sein und unser Nichtwissen. Er führt uns vor, dass wir immer wieder Anstrengungen unternehmen müssen, um unsere Ideen, Theorien, Meinungen, Überzeugungen kritisch zu prüfen, weil wir nicht sicher sein können, dass sie der Wahrheit entsprechen. Erkenne dich selbst und gestehe dir ein, wie wenig du weißt, wird er mal zitiert. Mit dieser intellektuellen Bescheidenheit hat Sokrates die Linie in der Philosophie begründet, in der Begriffe wie Skepsis, Vermutungswissen, Kritik, Rationalität, Aufklärung eine große Rolle spielen. Da kann man einen Nikolaus von Kues anführen, oder Cusanus wurde er auch genannt, einen Voltaire, einen Gotthold Ephraim Lessing und nicht zuletzt einen Immanuel Kant. Im 20. Jahrhundert hat sich dieser Linie insbesondere Karl Raimund Popper verschrieben. Er hat sich mehrfach und im Rückgriff auf Sokrates zur Verantwortung der Intellektuellen geäußert. Aus der Einsicht, dass unser Wissen nicht absolut und sicher ist, sondern fehlbar, erwächst eben für den Intellektuellen eine Verantwortung und eine Verpflichtung zur Bescheidenheit. Popper schlägt eine neue Berufsethik für Intellektuelle vor. Statt als Autorität aufzutreten, die im Besitz sicheren Wissens sei, sollten sich die Intellektuellen von der Idee verabschieden, dass es Autoritäten gäbe. Denn, so Popper, unser objektives Vermutungswissen geht immer weiter über das hinaus, was ein Mensch meistern kann. Es gibt daher keine Autoritäten. Das gilt auch innerhalb von Spezialfächern. Soweit Popper. Tun wir diesen Schritt, dann werde es uns möglich, von unseren Fehlern zu lernen, sagt er, die wir als Menschen unvermeidlich machen. Dazu brauchen wir eine selbstkritische Haltung und Aufrichtigkeit und die Offenheit für die Kritik durch andere. Das führt zu meiner letzten Frage und dem letzten kurzen Kapitel dieses Vortrags. Gibt es überhaupt noch Intellektuelle in diesem Sinne und werden sie gebraucht? Das Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit machte am 12. Dezember 2013 mit einem Artikel der Literaturchefin Iris Radisch auf. Radisch schrieb über einen Aufruf von 560 Schriftstellern und Autoren aus 83 Ländern, die mit diesem Aufruf gegen digitale Massenüberwachung protestierten. Der Aufruf wurde von 32 internationalen Zeitungen veröffentlicht. Die Überschrift des Artikels in der Zeit lautete »Angriff auf das digitale Imperium«. Und in den Unterzeilen zur Überschrift stand: Über 500 Schriftsteller aus aller Welt protestieren diese Woche gegen die Totalüberwachung des Bürgers. Damit deutet sich ein Epochenwechsel an. Der klassische Intellektuelle kehrt mit Wucht auf die öffentliche Bühne zurück. Das klingt beeindruckend. Hatten Sie etwas von der Wucht bemerkt? Ich fürchte, nein. Ich begrüße sehr, was die Schriftsteller mit diesem Aufruf wollen und freue mich sehr, dass sie sich zusammengetan und diesen Protest veröffentlicht haben. Mir scheint nur, und ich hoffe sehr, mein Pessimismus wird widerlegt, mir scheint nur, das Aufbegehren der Intellektuellen nimmt in dieser Welt des Oberflächlichen kaum einer wahr. Und auch wenn sie in dieser Form ein wenig Publizität verursachten, mir scheint es so zu sein, dass die Intellektuellen aus unserem öffentlichen Leben verschwunden sind oder aber, wenn sie denn auftauchen, es unbemerkt bleibt. Was passierte, verschwenden die Intellektuellen, gäbe es sie nicht mehr, hören wir noch einmal, was José Ortega y Gasset dazu feststellt. Die Dinge, die der andere gebraucht und missbraucht, die er handhabt und in seinem trüben Dasein zunutze sich macht, wurden alle einmal von Intellektuellen erfunden. Alle, das Auto und das Aspirin, Blume, Weib und Gesang. Oder glaubten Sie vielleicht, dass all diese Dinge, all diese Herrlichkeiten so ohne weiteres da waren? Sie werden es bald sehen. Nun, da der Intellektuelle, wie schon so oft in der Geschichte, verschwinden oder fast verschwinden wird, um unterzutauchen wie der Taucher in der Tiefe. Die Tiefe ist im wahrsten Sinne des Wortes das Schweigen. Sie werden ja sehen, wie das Wunderbare von der Erdoberfläche verschwinden und das Leben, das des anderen eingeschlossen, dadurch seinen Zauber, seine Spannung und sein Ungestüm einbüßen wird. Damit die Dinge seien, bedarf es des Intellektuellen, ob wir wollen oder nicht. Soweit Ortega y Gasset. Sicher fehlt es diesen Sätzen an intellektueller Bescheidenheit. Aber sicher fehlt es dieser Welt oder auch nur der Welt, die mir gefiele, an bescheidenen und kritischen, auch ironischen und unbeirrbaren Intellektuellen nach dem Modell des Sokrates. Immerhin hat dieses Modell 2500 Jahre lang eine tiefe Wirkung auf die Welt ausgeübt. Nicht von ungefähr trägt ein Buch des Philosophen Karl Jaspers den Titel Die maßgebenden Menschen, Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. In dieser Liga müssen die Intellektuellen ja nicht spielen wollen. Aber verschwinden sollten sie auch nicht. Der Preis wäre zu hoch. Ich danke Ihnen. Wie immer haben Sie die Gelegenheit, den Referenten zu löchern und ich werde das moderieren und Ihre Fragen an den Referenten weitergeben, wenn Sie denn welche haben. Das war keine Wortmeldung, nein. Möchten? Ja, bitte.
Sie bezeichnen Sokrates zu Recht als Kloster als Idealtypus eines Intellektuellen. Ich möchte mal fragen, ein bisschen provokativ, kann man ihn auch als Idealtypus eines Philosophen bezeichnen? Mag jetzt vielleicht überraschend, aber ich denke immer, ein sokratisches Gespräch oder ein sokratischer Dialog, der verläuft doch bei ihm immer so, hier ist einer, der alles weiß, und sein Gesprächspartner soll sozusagen auf die Stufe dieses Wissens hinaufgeführt werden. Es ist ja immer so, ist es nicht so, dass. So beginnen ja viele.
Zu Beginn viele Dialoge.
Ist im Grunde doch kein gleichberechtigter, kein egalitärer Dialog. Hier ist einer, der alles weiß, und der andere darf sich dieses Wissen Kraft seiner Hebammenkunst aneignen oder sowas. Wie sehen Sie?
Also ich wiederhole oder fasse zusammen, was Sie fragen. A, weil es vielleicht nicht jeder gehört hat. B, haben wir ein Mikrofon mitlaufen und dann haben wir es auch auf der Aufnahme für die Hörer hinterher. Also Ihre Frage ist, Sokrates nicht nur als Typus des Intellektuellen, ist ja auch Typus Modell für den Philosophen schlechthin und ist sein, sind in den Dialogen nicht die Diskurse alles andere als herrschaftsfrei? Ja? Sind sie sozusagen in einem Gefälle geführt und ist dann nicht immer jemand, der alles zu wissen glaubt, und Sokrates kommt dann mit seiner Technik daher. Nun ja, ich hatte gesagt, dass wir eigentlich von Sokrates so gut wie nichts wissen. Ja? Also das Wissen über die historische Figur ist eingefärbt durch die Berichte. Und die sokratischen Dialoge, die uns als hauptsächliche Quelle zur Verfügung stehen, sind von Platon geschrieben und mit Sicherheit von Platon eingesetzt. Er jubelt dieser Figur Sokrates natürlich seine eigenen Theorien unter. Und die sind witzigerweise eigentlich ein Verstoß gegen die intellektuelle Bescheidenheit am Ende, die Sokrates für uns als Modell verkörpert. Da ist komischerweise ein Bruch, also so sehr Platon sich bemüht hat, seine Theorien über Sokrates zu transportieren, auf eine gewisse Art ist er damit gescheitert. Die Kraft dieser Figur selbst ist zu eigenständig, als dass sie zu einem Platoniker wird. Bei Platon geht es letztendlich darum, den Weisesten zum Führer zu machen, zum Staatsführer, zum Staatslenker. Und das ist natürlich niemand anders als der Philosoph selbst. Platon wollte Philosophenkönig werden, wurde es auch kurze Zeit. Auf einer italienischen Insel hat man es mal versucht mit ihm und es ging gnadenlos schief. Und ich würde jedem empfehlen, davon Abstand zu nehmen, Philosophen auf den Herrschaftsthron zu setzen. Das kann nicht gut gehen. Also, diese Dialoge sind gefärbt und sie legen uns deshalb dieses Herrschaftsverhältnis des wissenden Philosophen nahe. Ja. Ob das mit den Überzeugungen des Sokrates im Kern dann noch was zu tun hat, können wir letztendlich nicht mehr unterscheiden. Aber nach all dem, was man an Quellen sonst hat, nach all dem, was man weiß, wie Platon in seinen Lebensjahren und seinem Schriftstellertum sich entwickelt hat, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass er, umso weiter hinten wir lesen in Platon, umso mehr Sokrates missbraucht als Figur. Es gibt tatsächlich auch Dialoge, in denen Sokrates nicht als Matchwinner vom Platz geht. Er holt sich ab und zu auch tatsächlich interessante Leute, die mit seiner Technik arbeiten können, die er selbst auch gar nicht erfunden hat. Er hat sie sich abgeguckt, diese Form der Dialektik ist schon im Schwange gewesen, da hat ein Zenon dran gearbeitet und andere. Die vom Platon so beschimpften Sophisten und Rhetoriker haben genau in der Richtung schon einiges an Wissen aufbereitet gehabt, und dieses Wissen war Sokrates definitiv bekannt. Das war virulent, also er konnte in seiner Zeit nicht solch eine Position haben, ohne dieses Wissen zu haben. Warum hat Platon sozusagen die anderen Personen, die damit schon in Verbindung zu bringen, sind diskreditiert. Marketing. Sokrates hat, hat als Lehrer nie sich bezahlen lassen. Alle anderen schon. Platon übrigens auch. Die Rhetoriker, ja, die haben Geld verdient. Die waren, wenn Sie so wollen, Professoren an Privathochschulen und haben Studiengebühren verlangt. Und in Athen war die Konkurrenz groß zwischen den verschiedenen philosophischen Schulen und Platon diskreditierte einfach die Konkurrenz. Das alles steckt so ein bisschen dahinter, deswegen ist es sehr schwer, das genau herauszustellen. Wenn wir Sokrates so interpretieren, dass er im Grunde einen Diskurs missbraucht, um den anderen nur zu zeigen, dass sie eigentlich nicht auf der Höhe seiner Geistesgröße sind, dann wäre er kein Idealtypus für einen Philosophen. Ja, wäre es eine Art Machiavellist des Geistes. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich hinter allen philosophischen Bemühungen steckt. Ohne Zweifel sind Philosophen von Eitelkeiten nicht frei und ohne Zweifel werden sie sicher das eine und andere Mal auch ihre Ideen, ihre argumentative Kraft, ihre Methoden und so weiter in diesem Sinne nicht klug einsetzen oder gar missbrauchen. Da menschelt es halt auch. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das der Kern der Philosophie ist, so vorzugehen. Beantwortet das Ihre Frage? Sie sind nicht zufrieden. Nun gut. Ja. Gibt es noch etwas, was Sie fragen wollen oder anmerken wollen? Ja, bitte. Also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Sie sagen, in unserer Welt, ich habe sie vorher die Welt des Oberflächlichen genannt, wird der Anschein erweckt, als wüssten wir alle schon Bescheid, aber niemand schaut mehr auf die Hintergründe von Informationen und so weiter, tragen die Medien natürlich dazu bei. Und ob da das sokratische Modell vielleicht ein Gegenentwurf wäre und die Intellektuellen vielleicht nicht an der einen oder anderen Stelle da einen Weckruf loslassen könnten. Ja, ja, schön wäre es. Also erstens, wenn Sie rufen, muss schon irgendjemand auch die Ohren aufsperren wollen. Also ich glaube, dass solche Zustände in der Gesellschaft halt auch so ein bisschen Ausdruck der Zeit sind. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Gesellschaft im Ganzen so viel anders mit ihren Informationen, ihrem Wissen und so weiter denn überhaupt umgehen möchte. Aber sei es drum, es gibt ja auch immer wieder Versuche. Ja, ich habe vorher einen angebracht. Ich meine, wenn über 800 Schriftsteller oder wie viele das waren, sich zusammentun, ja, nein, 560 waren es, Entschuldigung, gemeinsam sich, und ich weiß nicht, waren Sie je bei irgendeiner Versammlung eines Schriftstellerverbandes? Es ist, glaube ich, sehr schwer, solche Leute hinter irgendeine Position gemeinsam zu scharen. Ja? Also wenn die sich, und dann noch in solch stattlicher Zahl und international, hinter einen Aufruf scharen, das ist doch schon mal was. Ja? Aber Hand aufs Herz, hat das von Ihnen irgendjemand mitbekommen? Nein. Ja. Bitte? Ja, also Ihre Mainstream-Skepsis kann ich teilen. Ja. Wir können ja mal positiv fragen, wo sind denn die Orte, dagegen etwas zu tun? Das hat natürlich etwas, würde ich als erstes vermuten, mit unserem Bildungssystem zu tun. Da müssten wir doch womöglich ansetzen. Vielleicht sollten wir da Kritikfähigkeit und so weiter einfordern und womöglich gerade an solch einem Ort, wo wir uns gerade befinden, einer Hochschule, sollte das tatsächlich ja, gang und gäbe sein. Das setzte für mich allerdings voraus, dass man an solch einem Ort die Menschen, die da zusammenkommen, ernst nimmt. Wenn Sie sich angucken, also in einem zunehmend verschulteren Hochschulwesen beispielsweise, wo sollen da solche Haltungen, solche Auseinandersetzungen Platz finden? Ja, das ist schwierig. Ja, dazu ist häufig, hat man dazu ja keine Zeit. Damit fängt es schon an, dass man sich die Zeit dazu nicht nimmt. Und zum anderen muss man das ja auch trainieren. Ja? Also Argumentation, das ist im Grunde das, was Sokrates tut. Ja? Argumentation zu hinterfragen, zu schauen, wie sind Argumente aufgebaut, wo sind die Widersprüche, wo kann ich das angreifen, werden die Begriffe sauber geordnet und steht ein Oberbegriff auf der Ebene eines Oberbegriffes und ein Unterbegriff auf der Ebene eines Unterbegriffes und so weiter. Das ist so das Spiel, das er treibt. Ja? Das kann man lernen. Das ist nichts, was nur ein paar wenigen möglich wäre. Und das kann man auch vermitteln. Und ich glaube, wenn man das vermittelte, dann wäre das eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel in den Wissenschaften, in den Hochschulen, eine Dynamik zu entfachen. Ja, klar. Sie hören schon raus, ich habe so einen leichten Pessimismus. Ich bin jetzt 10 Jahre in diesem Beruf fast. Es ist nicht so einfach. Ich für meinen Teil versuche an dieser Stelle einen winzigen kleinen Beitrag zu leisten, an der ich stehe. Aber das ist, glaube ich, schon wirklich nicht so einfach. Der größte Tod solcher Überlegungen ist, dass sie versanden, ja, dass sie einfach gar kein Gehör mehr finden. Es gibt ein Vielleicht kennen Sie den Roman von Ray Bradbury, Fahrenheit 451, der auch interessant verfilmt wurde. Oscar Werner spielt die Hauptrolle. Das ist eine Zukunftsvision, ein Staat, der das Bücherlesen verboten hat. Bücher sind in diesem Staat verboten. Und die Feuerwehrleute haben die Aufgabe, nicht Brände zu löschen, sondern zu legen, und zwar überall dort, wo sie Bücher finden. Ja, dann rückt die Feuerwehr aus und verbrennt die Bücher, und der Punkt, an dem Papier in Flammen aufgeht, liegt bei Fahrenheit 451, deshalb der Titel. Also eine ziemlich düstere Zukunftsvision. Ich sage manchmal ein bisschen ironisch, ich glaube, das haben wir überholt. Wir werden halt einfach nicht mehr gelesen. Ja, brauchst du gar nicht anzünden. Ich glaube, wenn wir die Bezüge zu dem kappen, was uns hat werden lassen, die werden lassen, die wir sind. Die Gesellschaft, die Kultur werden lassen, die wir haben. Dann werden wir sie halt irgendwann nicht mehr wirklich verstehen und auch nicht mehr bewusst leben können. Aber dann macht uns das auch nichts mehr aus. Ja? Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir dieses Stadium schon erreicht haben oder fröhlich drauf losgehen. Sollte jemand noch mehr Pessimismus aus mich rausquetschen wollen, dann tun Sie es. Ansonsten kann ich Ihnen vielleicht noch eine Information geben, falls Sie diese Vortragsreihen hier interessieren. Im nächsten Semester gibt es keine. Da bin ich nämlich in einem Forschungssemester und dann geht es aber im Wintersemester wieder weiter und ich kann Ihnen auch schon verraten, worum es da gehen wird. Wir hatten mal eine Vortragsreihe über die Kraft und Macht der Worte und im Wintersemester werden wir uns beschäftigen mit der Kraft und Macht der Bilder. Vielleicht haben Sie Interesse da auch wieder sich hier einzufinden, montags abends 19.30 Uhr ab dem Wintersemester geht es weiter. Ich danke Ihnen, schönen Abend. Thank you.